Servus und herzlich willkommen zur 109. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marc Hohmann, ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online Coach aus Siegen und heute habe ich erneut Tobias Büchner zu Gast und wir sprechen darüber, wie es denn ist, als Coach Preps zu begleiten und auch mal aus der Sicht des Coaches das Ganze berichten, anstatt immer nur aus der Sicht des Athleten. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Ja, nochmal herzlich willkommen an alle. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gut in den Tag gestartet. Heute haben wir oder habe ich erneut die Ehre, einen Gast zu haben, und zwar Tobias Büchner, mein eigenen Coach. Und ja, heute wollen wir uns mit dem Thema befassen, was bedeutet denn eigentlich eine Wettkampfvorbereitung für einen Coach? Weil oft wird immer aus der Sicht des Athleten erzählt oder berichtet und ich dachte, die Gegenperspektive auch mal zu hören, ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant, auch gerade für Leute, die eventuell selber auf Prep sind oder eventuell überlegen. Und ja, dass man einfach auch, oder auch für angehende Coaches, dass man weiß, was sind denn eigentlich so ja, die Schattenseiten vielleicht oder auch die positiven Seiten aus Sicht eines Coaches. Ist das sehr stressig? Genau, wie das Ganze so abläuft. Ja, herzlich willkommen, Tobi. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gut in den Tag gestartet. Was gab es heute zum Frühstück und was steht heute an am Trainingsplan oder allgemein?
Danke, Marc, auf jeden Fall für die, ich glaube, fünfte Einladung. Ich bin mir gar nicht sicher, ich bin mir nicht
sicher. Ja, fünfte, glaube ich, oder
sechste. Oder sogar sechste Mal. Ja, und auch danke für die Auswahl von dem Thema, weil ich finde es eigentlich super spannend und die wenigsten, ja, jetzt reden darüber, dass es stressig ist, wissen, glaube ich, die meisten, aber was jetzt vielleicht so ein bisschen die Knackpunkte sind, die es dann am Ende des Tages stressig machen, darüber können wir gleich ein bisschen genauer sprechen. Ansonsten, mir geht's gut, bin gut in den Tag gestartet, heute Check-in frei, später Push-Training. Was habe ich gegessen? Ja, Toast mit Eiern. Also die Leute, die Folge mit mir regelmäßig hören, und ich glaube, du hast mich schon mal gefragt, da kommt immer das gleiche Frühstück raus. Also es ist, ja.
Toast dann unbelegt, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn ich in 2 Wochen den Cut gehe, wird dann, keine Ahnung, vielleicht das Toast gestrichen, so, aber die Eier bleiben bestehen. Das sieht so.
Ja. Also. Dann, was machst du dann mal? Rührei oder Spiegelei? Oder?
Einfach Rührei. Einfach so, also so simpel wie möglich.
Nicht nachdenken, einfach Eier rein, platt, zack, zack. Rühren, fertig.
Salz drauf, paar Tomaten dazu. Fertig.
Also dann noch den Thunfisch-Shake hinterher vom
Markus. Nein, der nicht. Es gibt da noch einen normalen Shake hinterher, aber ja, der Shake tatsächlich, der fehlt auch nicht.
Den trinkst du dann parallel, nee, beziehungsweise kurz danach,
den Shake, danach. Den normalen Shake? Das ist mittlerweile Reisdrink, einfach für mehr Carbs und dann Isolat dazu.
Also Reisdrink mit Whey dann, oder?
Ja, genau, Reisdrink mit Isolat. Voll. Ist halt einfach vom...
Okay. Wie ist das bei dir so morgens? Ja, erzähl noch, sorry, wollte ich nicht.
Ja, einfach nur von der Verdaulichkeit und vom wie gesagt, Makroverhältnis für mich nochmal ein Tick angenehmer.
Im Vergleich zu normaler Mensch,
ja, jetzt. Genau. Die Reisdrink hat 12 Gramm Carbs auf 100 und ich bin mittlerweile bei 4400 Kalorien und 600 Gramm Carbs oder so. Und dann mit, keine Ahnung, 4-5 Scheiben Toast, 3-4 Eier, so, dann passt das auf jeden Fall am besten dazu.
Ja. Ist bei dir so, bist du morgens jemand, der Hunger hat, oder kannst du die ersten 1-2 Stunden fasten, oder wie ist das?
Also seit das hat sich eigentlich damals mit der Prep 2019 verändert. Früher war es bei mir so, dass ich bin aufgestanden, habe geduscht und habe direkt gegessen, also so instant gegessen, weil meistens auch mein Alltag das halt hergegeben hat, dass ich danach zur Ausbildung gefahren bin, zur Schule und musste halt einfach erstes Meal zu Hause essen. Mit der Prep beginnt man dann so das erste Meal so ein bisschen rauszuzögern, ne, so weit wie möglich irgendwo noch nach dem Aufstehen. Und das hat sich so ein bisschen dann gehalten. Ist natürlich nicht mehr so extrem, also ich esse jetzt nicht erst irgendwann um 10:30 oder so wie damals, aber mittlerweile ist es so, wenn ich so um 6, kurz vor 6 aufstehe, dann gibt es erstmal 2 Kaffee, so ab 7, also bis ich dann alles gemacht habe. Und Frühstück ist meistens so um 9. Also so 2-3 Stunden ohne Essen, gar nicht problemlos. Koffein im Kaffee drückt das Ganze dann natürlich auch ein bisschen. Und weißt du, je länger du im Aufbau drin bist, desto... Also ich müsste manchmal auch um 9 nichts essen. Manchmal verpeile ich es auch wieder, wenn ich so im Arbeitsmodus bin. Dann ist schon 9.15 Uhr, denke ich mir so, okay, es wird jetzt Zeit, weil um 12 muss ich das nächste Mal essen, wenn ich um 2 im Training bin. Das ist dann halt immer so dieses Luxusproblem.
Das heißt, generell stehst du so um 6 immer auf jeden Tag?
Plus oder? Minus, ja. Jetzt mit dem Prep-Check-In sowieso. Jetzt in den Peak-Weeks haben die Leute ja Daily-Updates. Und damit die halt so schnell wie möglich Feedback erhalten, schaue ich, dass ich auch entsprechend früh wach bin.
Und sonst, wenn jetzt Prep ruhig ist, dann auch trotzdem 6? Oder wann ist
in der Regel schon, so 6, 6, 15, 5, 45. So ein Tag wie heute, wo Rest ist, probiere ich bis um 6:30, 6:45 zu schlafen. Also Rest im Sinne von
Check-in. Mit Wecker oder,
ja, mit
oder
Wecker.
Ohne?
Mit Wecker. Wecker. Also ich glaube, ohne Wecker müsste ich mal, also würde ich, glaube ich, ein bisschen länger schlafen.
Also, weißt du, wie lange schläfst du dann im Schnitt so an Stunden?
8, 8,5. Also ich bin meistens um 10 im Bett spätestens.
Okay.
Und 6 aufstehen.
Ja.
So der Arbeitsalltag.
Sehr gut.
Oder Tagesalltag.
Ja. Für jeden, der dich nicht kennt, wer bist du? Einmal ganz schnell.
Ich bin Tobias Büchner, bin aus Wien, 30 Jahre alt, Fulltime-Prep-Coach und ja, das war's. Mehr muss man nicht wissen.
Des Bedarfs.
Des Bedarfs.
Sehr gut. Ja, worum soll es sich heute drehen? Wie eben schon mal kurz erwähnt, was denn im Endeffekt eine Wettkampfvorbereitung für einen Coach bedeutet. Da dachte ich, macht es Sinn, Tobias zu interviewen, da er doch sehr erfolgreich ist und auch ziemlich viele Klienten mittlerweile hat und dementsprechend auch einige Erfahrungen über die letzten Jahre sammeln konnte. Und ja, aktuell befinden wir uns ja in der Herbstsaison. Wann hat sie genau gestartet und wie lange dauert denn im Endeffekt so eine Saison?
Also dieses die Herbstseason, also das ist die Frage, wie man es nimmt. Ne? Diese erste Show, die ich jetzt gemacht habe, diese könnte man theoretisch auch noch so ein bisschen zur Sommersaison zählen. Ne? Weil im Endeffekt gibt es im Natural okay. Bodybuilding Frühjahrssaison und Herbstsaison. Ja? Und die Shows in England, wo wir letzte oder vor 2 Wochen waren, die ziehen sich auch so ein bisschen über den Sommer. Also die beginnen meistens so im Ende, Anfang Juni, Mitte Juni und ziehen sich dann so ein bisschen in August. Das sind alles Qualifier, die letztendlich dich dann für die Finals berechtigen. Und parallel, wenn man möchte oder wollte, könnte man auch irgendwo noch in Amerika Wettkämpfe machen. Also mittlerweile kann man ja das ganze Jahr über irgendwo Shows machen. Wenn man diese beiden größeren Parts aufteilt in Frühjahr- und Herbstsaison, dann würde ich sagen, beginnt die Herbstsaison eigentlich meistens so mit Mitte, Anfang September, würde ich sagen, plus minus. In jetzt ein paar Tagen ist ja dann der nächste Wettkampf, was dann auch irgendwo so ein bisschen die ganzen kommenden Shows einleitet. Ja, und ich würde sagen, so von Anfang, Mitte September bis spätestens Mitte November, das sind meistens dann die Worlds oder Natural Olympia. So ist ungefähr die Season-Länge, also gute 8 Wochen. Und ich schaue, dass eigentlich die Season-Länge für die meisten Athleten nicht länger als 4 bis 5 Wochen ist. Also dass die Shows, die gepickt werden, im Abstand von so 4 bis 5 Wochen liegen, weil du weißt eh, wie es ist. Ich weiß gar nicht, hast du damals bei der Prep mehrere Shows gemacht? Nee, ne? Oder doch?
Zwei. NAC und genau. GmbF
waren aber
ein oder zwei Wochen.
Okay, gut.
Ja. Ich glaube eine Woche. Ja. Also von dann ging die nächste Peak Week los
direkt. Das geht noch, weil du bist dann halt so Post-Show direkt wieder in den nächsten Peak Week für die nächste Show. Dann ist es so ein bisschen, du kommst eigentlich kaum raus. Aber jeder, der schon mehrere Shows gemacht hat und der auch weiß, so wie die Zeit dazwischen ist, die ist ziemlich ekelhaft. Ja, weil die Prep da halt schon nochmal doppelt hart zurückschlägt, wenn du mal eine Peak Week hinter dir hattest und eine Show. Oder so ein bisschen dieses High hattest von der Bühne, so mehr Essen, Ermüdung war kurzzeitig weg wegen Adrenalin. Und dann kommst du wieder in deinen Diätmodus und hast die nächste Show in 3 Wochen und musst halt wieder zurück in diesen Tunnel. Und das kickt dich dann halt schon, also kostet doppelt Energie, sag ich mal. Das haben jetzt auch Markus und Dennis festgestellt wieder, auch wenn die schon ein bisschen Prep-Erfahrung haben. Ist egal, wie viel Erfahrung du hast, das holt dich halt immer wieder ein. Und deswegen probiere ich zu schauen, dass diese Zeit eben so klein wie möglich ist, weil meiner Meinung nach diese Zeit zwischen den Shows halt schon so mit die härteste ist. Wenn dann mal die Saison begonnen hat. Und deswegen, wie gesagt, Showabstände maximal 2 Wochen von Show zu Show und Gesamtabstand irgendwo von erster bis letzter Show im Optimalfall 4 bis 5 Wochen. Manchmal zieht es sich auch länger. Ne, bei erfahrenen Athleten kann man das Ganze auch ein bisschen ausdehnen. Also Dennis zum Beispiel, der hat ja schon 2 Preps gemacht. Der hatte seinen ersten Wettkampf jetzt Ende August gehabt und seinen letzten hat er, glaube ich, Ende Oktober. Das sind dann 8 Wochen. Das ist schon lang, aber für erfahrene Athleten würde ich sagen machbar.
Ich glaube, ihm ging es aber auch sehr lange gut. Ne? Also ich hatte mit ihm mal vor, weiß nicht, 2 Monaten geschrieben, 1,5 Monaten, da ging es ihm noch, hat er kaum Diäterscheinung
gehabt. Er hat jetzt mit der BMBF hat er eigentlich so ein bisschen den Prep-Hammer bekommen. Also so der, bis dahin war es eigentlich relativ entspannt für ihn, ja, weil wir auch bisher auf dem Conditioning hingearbeitet haben, was der Körper so plus minus kennt, aber alles, was jetzt halt on top kommt, was natürlich irgendwo auch so neue Bereiche von Körperfettlevel irgendwo freischaltet, wo Kalorien tendenziell nochmal niedriger werden und diese Gesamtlethargie, die sich halt dann doch über die Zeit anstaut, dann nochmal einen Tick stärker zurückkommt. Das ist halt dann eine Sache, die, wie gesagt, von Athlet zu Athlet unterschiedlich schwer wiegt, aber die meisten eigentlich ziemlich oft tätet.
Ja, klar, verständlich. Nächste Frage hast du somit beantwortet, wie viele Saisons es im Endeffekt gibt. 2 Stück, einmal Frühjahrs- und Herbstsaison. Und ja, nächste Frage, wie läuft denn generell oder grundsätzlich eine Prep- bzw. Wettkampfvorbereitung ab? Ich weiß, es natürlich gibt es immer Kunde zu Kunde oder Person zu Person Unterschiede, aber was ist so im Allgemeinen, was ist für alle identisch?
Für alle ist identisch, dass sie mit der richtigen Ausgangslage in eine Prep starten und genügend Zeit einplanen. Das heißt, mittlerweile würde ich sagen, 26 bis 32 Wochen Ja, und in dieser Zeit nicht viel mehr als 15% vom Gesamtkörpergewicht verlieren. Ja, je nachdem, wie schwer der Athlet ist, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ja, je schwerer der Athlet ist, in der Regel kann er tendenziell ein bisschen mehr verlieren. Aber das ist so ein bisschen die Grundprämisse für jeden, um am Ende des Tages schon mal, bevor es losgeht, gewährleisten zu können, dass das, was erreicht werden soll, realistisch ist. Weil wenn ich mit einer schlechten Ausgangslage und zu wenig Zeit in die Prep starte, dann habe ich, bevor es überhaupt losgeht, verloren. Ja, weil ich kann 30 Wochen out sagen, das wird nichts. Ja, und das ist so eine Sache,
Ja,
denke
so
ich.
war es bei mir auch. Ich hatte 34
Ja.
Wochen, 25 Kilo und war immer noch nicht 100% ready.
Das ist dann halt von der Ausgangslage suboptimal. Ja, aber für deine nächste Prep weißt du
Definitiv.
halt, okay, wo werde ich wahrscheinlich landen, plus minus, und wie viel Zeit brauche ich wirklich? Weil das ist bei First Time halt immer so eine Sache. Ja, da muss natürlich dann im
Ja.
Optimalfall viel Erfahrung vom Coach mit einfließen, der das so ein bisschen einschätzen kann. Aber am Ende des Tages geht da halt auch immer mehr weg, als man denkt. Ne? Und ja, deswegen Learnings bei der ersten Prep sieht man ja genug. Aber ansonsten, wie gesagt, Ausgangslage, Zeit, das richtige Mindset, ja, zu wissen, auf was man sich da einlässt, vor allem warum man das macht. Ja, ich denke, die beiden Punkte sollten im Vorfeld klar beantwortet werden können. Ja, es sollte jetzt keine Social Media Karriere das Ziel sein oder irgendwelche Sponsoren an Land zu ziehen oder keine Ahnung. Ja, eine Prep musst du für dich selbst machen und irgendwo den Prozess auf oder den Weg auf die Bühne letztendlich irgendwo ja als oberstes Ziel sehen. Ja,
Lernen zu genießen.
genau.
Ja.
Und weil sonst wird dich früher oder später die harten Momente werden dich halt einfach vernichten und spätestens wenn du mit der Prep durch bist und nicht das erreichst, was du dir eben vorgenommen hast oder warum du es letztendlich da rein bist, nämlich aus Social Media Gründen und das eben nicht erreicht wird, dann spätestens dann haut sich halt komplett um. Ja, und deswegen ist das auf jeden Fall ein Punkt, den ich auch den Leuten klar mitgebe, dass das Ziel sein sollte, prep ich sie nicht. Ja, weil aus dem Grund braucht keiner auf die Bühne gehen. Das ist ja jetzt schon eine Sache, die immer präsenter wird,
Ist
dass
das schon mehrmals vorgekommen, oder?
nee, in dem Ausmaß noch nicht. Ich habe den Leuten nur immer wieder in der Prep teilweise halt auch vermitteln müssen, hey, denk immer wieder dran, warum du das machst. Auch gerade wenn so die Zeit beginnt, wo die Leute sich vergleichen. Ne? Bin ich besser als der? Bin ich besser als der? Dann teilweise sich mit komplett falschen Personen vergleichen. Ne? Leute, die beispielsweise schon drei, vier Preps gemacht haben und die natürlich ja, ein besseres Conditioning erreichen als ein First-Timer. Ja, das braucht man sich gar nicht groß ausmalen. Außer der First-Timer ist jetzt vielleicht genetisch sehr gut unterwegs und hat auch das Potenzial, weil er viel Muskelmasse hat, ein sehr gutes Conditioning zu erreichen. Ja, da fällt mir jetzt Marcel ein, dieses Jahr, der Junior, den ich prep, der ein außerordentlich
Der hat aber auch in
starkes,
einem Jahr sehr viel aufgebaut,
der
ne?
extrem viel aufgebaut
Also wie
hat.
der zu dir kam und
Genau. Und der auch wirklich vom Conditioning her, würde ich sagen, nicht Junior-Niveau hat, sondern halt auch nicht das reguläre Niveau, was ein First-Timer so mal mitbringt. Ja, weil beginnt jetzt Streifen auf dem Rektus zu bekommen und jeder, der weiß, wie viel Muskelmasse du eigentlich brauchst oder welches Conditioning du haben musst, um Streifen auf dem Rektus zu haben. Das sind halt so Sachen, die würde ich sagen, sind jetzt für den First-Timer nicht alltäglich, aber wie gesagt, wenn die Leute sich halt anfangen zu vergleichen oder aus falschem Ehrgeiz gewisse Dinge machen wollen, dann muss man da halt schon mal früher oder später eingreifen. Ja, und das würde ich sagen, sind so die Grunddinge für eine Prep, die vorher schon herrschen müssen. Und wie der Prep dann letztendlich abläuft, ist im Endeffekt dann halt, ja, Kalorien runter, ja, Körperfett runter. Lethargie hoch, Prep-Symptome hoch und am Ende des Tages hoffentlich in Bestform auf der Bühne stehen. Ne? So ganz grob.
Generell würdest du sagen, dass alle Wettkämpfe gleich sind? Ich meine, du warst ja auf ziemlich vielen verschiedenen Wettkämpfen schon, ziemlich vielen Natural Bodybuilding-Wettkämpfen. Darum dreht sich ja im Endeffekt hauptsächlich hier. Und ja, gibt es da große Unterschiede oder sind die alle gleich? Bühnenlicht, je nach dem Preisgeld, Ablauf, Organisation.
Also man hat die
Was so deine Erfahrung?
definitiv diverse Unterschiede von Verband zu Verband, ja, von Show zu Show, teilweise auch von Show zu Show, also das von Jahr zu Jahr in der gleichen Show. Ja, also auch das gibt's. Deswegen ist es, denke ich, ziemlich wichtig, sich Jahr für Jahr viele Shows anzuschauen, um sich teilweise halt ein Bild davon zu machen, wie sind die Abläufe, ist das Ganze gut organisiert oder eher schlecht, haben wir ein gutes Bühnenlicht, haben wir schlechtes Bühnenlicht, wie ist das Judging, wie, ja gut, Preisgeld ist so eine Sache, es wird zwar mittlerweile immer populärer, ne? Mit der Evo, die hat da sicherlich das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, dass da auch monetär eine gewisse, wie soll ich sagen, Bestätigung oder Belohnung gibt, ja, für die Mühe, die man da auf sich nimmt, halte ich immer noch für den falschen Anreiz. Ja, aus monetären Aspekten jetzt auf die Bühne zu gehen. Aber ist natürlich
Klar.
nett, weil der Sport so definitiv irgendwo auch an Kompetitiveness gewinnt, ja, und auch an wie soll ich sagen, an ja, nicht Bekanntheit, aber der Sport wächst halt einfach. Ja, und ich meine,
Populärer, ja schon.
die Preisgelder, über die wir jetzt hier sprechen, sind immer noch pipi klein im Vergleich zu anderen Sportarten. Aber es wird was. Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass ein Roman Fritz bei der Show in Mailand als Drittplatzierter in der Open Class, ich glaube, $2,500 bekommen hat für seinen dritten Platz. Und jetzt bei der Evo kriegt, glaube ich, der Gesamtsieger 3.000 oder 5.000 Euro. Dann ist es halt eigentlich schon ganz geil, dass da solche Gelder fließen. Wie sich das entwickelt, wird man sehen. Ja, also das ist, denke ich, man muss einem klar sein, dass man mit Bodybuilding halt einfach nicht reich wird und da seine Einnahmen ja, über andere Dinge deckt, sage ich mal. Ne? Aber ja, wie gesagt, Wettkämpfe werden immer besser, verändern sich, wie gesagt, Jahr für Jahr und es gibt schon, wie gesagt, diverse Unterschiede von Verband zu Verband, von dann Qualifier zu Finals und das Ziel ist, oder Basis ist halt, dass man möglichst viele Shows bereist hat, möglichst viele Shows gesehen hat. Aber deswegen bin ich auch eigentlich jedes Jahr bei so vielen Wettkämpfen wie möglich. Erstens, weil mir es Spaß macht.
Ist es generell so?
Ja.
Ja. Erst, weil es Spaß macht und?
Ja, und einfach, weil ich der Meinung bin, dass die Athleten davon profitieren, wenn man vor Ort ist. Ja, nicht unbedingt ich als Coach profitiere, also ich kann jemand auch von zu Hause aus pieken und ich kann dann jemanden von zu Hause auch auf die Bühne stellen, das ist nicht der Punkt. Aber es ist halt was anderes, wenn du dabei bist. Ja, das ist
auch emotionsmäßig ist natürlich was anderes, ne, so, wenn du keine vor Ort Ahnung. Bist.
Ich denke mir so, wenn du halt da nicht sein willst, dann warum, was ist, warum nicht?
Machst du es dann, ne?
Ja, keine Ahnung. Geht mir nicht in den Kopf.
Was ist so, oder hast du festgestellt, dass irgendwie bestimmte Länder besser sind von Wettkämpfen her als andere Länder oder auch Verbände, so Best Case, Worst Case, was dir so in den letzten Jahren passiert ist?
Also ich würde sagen, dass wir im deutschsprachigen Raum mittlerweile halt schon sehr, sehr viel, wenn nicht sogar also am meisten richtig machen. Ja, also der Dachraum ist mittlerweile mit der UK, würde ich sagen, für die besten Shows bekannt und das wird wahrscheinlich auch, so wie der Trend sich vorzieht, so bleiben. Weil wir sind da mittlerweile schon sehr, sehr verwöhnt, wenn wir bei großen Shows wie einer ANBF, einer GmbF oder auch bei einer Evo irgendwas kritisieren, dann ist es schon meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, wenn man so ein bisschen mal rausschaut, auch bei teilweise Enhanced Shows, da ist die Organisation oder also die Abläufe, das Judging und all der ganze Kram drumherum nicht so wie bei uns. Ja, auch amerikanische Shows sind definitiv nicht das, was sich manche vielleicht vorstellen. Also da, wie gesagt, denke ich, machen wir hier und auch die UK, also mit der UK Bay, BMBF, wo ich jetzt gewesen bin vor ein paar Wochen, schon sehr, sehr vieles richtig. Alles läuft sehr, sehr athletenfreundlich ab und ist halt einfach auch von vielen Dingen sehr nachvollziehbar und ein Grund, warum man dann eigentlich gerne dahin geht, unabhängig davon, was dann da für ein Result rauskommt. Ne, weil wenn du eine Show machst, dann bin ich der Meinung, solltest du als Athlet, Athletin das Klassenbild von dem Verband erfüllen, ja, um kompetitiv zu sein. Das sollte so ein bisschen ein Anreiz sein, dass du potenziell was anderes siehst, beziehungsweise dass du auf verschiedenen Bühnen stehst, nicht immer die gleichen Gegner hast und irgendwo halt auch ja, den Spaß mit in den Vordergrund stellst. Natürlich jetzt nicht, keine Ahnung, 10 Weeks out dich irgendwo auf eine Bühne stellst und noch ein paar Kilos verlieren musst, aber gehen wir davon aus, die Form passt und du erfüllst das Klassenbild, dann denke ich, ist es einfach sinnig, sich verschiedene Sachen anzuschauen und nicht nur, keine Ahnung, jetzt im deutschsprachigen Raum zu bleiben und immer die gleichen Gegner zu haben und immer so ein bisschen eigentlich gleich platziert zu werden, weil so viele Unterschiede sind halt bei uns dann doch mit.
Das stimmt. Ja, jetzt haben wir so den aktuellen Stand der Wettkämpfe mal durchgesprochen. Jetzt kommen wir noch zum letzten großen Themenkomplex und zwar generell so deine Erfahrung als Coach. Wie sich so die letzten Jahre für dich entwickelt haben. Und da direkt mal die erste Frage, wie viele Wettkampfvorbereitungen, wie viele Seasons hast du denn jetzt als Coach schon erlebt und was hat sich von der allerersten bis jetzt geändert, was hast du dazugelernt, so die großen Learnings, wo du vielleicht auch selber vorher sehr eingeschossen warst auf deine Meinung und dachtest, das ist vielleicht richtig und hast im Nachhinein gemerkt, okay, nee, da habe ich doch was dazulernen müssen und wurde was Besseren belehrt.
Also es ist, glaube ich, selbstständig meine fünfte Season, ich glaube 2018 habe ich die erste Person auf die Bühne gestellt. Dann 2019, 2021, 2022 und 2023, genau, fünftes Jahr. Auf Wettkämpfen bin ich ja schon ein bisschen länger dabei, also ich glaube seit 2016. 2016 war ich erstmal auf einer Show. Allerdings als praktisch Betreuer im Rahmen von einem Coaching-Team. Da eher nur so ein bisschen für Farbe und so ein bisschen für Backstage-Support. Aber wie gesagt, erste Person habe ich 2018 selbst gepreppt. Und was hat sich geändert? Also der Sport entwickelt sich ja konstant weiter. Ja? Conditioning, was 2018 gebracht werden konnte, oder auch 2019, reicht jetzt halt gerade so für Top 10, ja, muss man ganz klar sagen, also Conditioning-Anforderungen haben sich verändert, generell Prep-Längen haben sich verändert, Die Ansätze, wie ich in Preps reinstarte, mit welcher Ausgangslage, welche, wie gesagt, Zeiten ich habe, welche Kalorienanpassung ich zu Beginn treffe, welche Rate of Loss ich am Anfang fahre, wie ich mit High Days umgehe, wie ich mit Cardio umgehe, wie ich Schritte einsetze. Also es hat sich schon sehr, sehr viel verändert und ich habe schon, denke ich, ziemlich viel dazugelernt. Jede Saison prägt einen eigentlich immer wieder anders, weil es gibt keine Saison, wo alles perfekt läuft. Ja, das darf man sich nicht einreden. Mhm. Man wird immer irgendwo einfach allein, weil man mit Menschen arbeitet und der Mensch halt kein Roboter ist und gewisse Dinge vielleicht am Ende des Tages doch anders macht oder der Körper doch anders reagiert, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Ja, allein diese Komponente wird halt immer bestehen bleiben und natürlich lernt man mit jeder Person, die man preppt, dazu, wie man vielleicht mit gewissen Szenarien umgeht. Wenn gewisse Probleme das erste Mal auftauchen, dann musst du dafür eine Lösung finden und wenn das dann irgendwann wieder in irgendeiner Season auftaucht, dann weiß ich schon, was zu tun ist. Das weiß ich natürlich dann in dem Moment, wo es das erste Mal passiert, nicht. Und all solche Dinge summieren sich natürlich, ja, generell auch vielleicht Einschätzung von Personen in gewissen Verbänden, in gewissen Klassen. Das war 2018 logischerweise, 2019 anders wie jetzt, aber der Sport war noch ein ganz anderer. Also 2018, 2019 ist keiner irgendwie nach England geflogen, groß oder, sagen wir, vielleicht hat es da begonnen mit 2019, wo ich es auch selbst gepreppt habe, wo Valentin, sag ich mal, so ein bisschen auch so dieses gezeigt hat, dass du nicht nur AMBF, GMBF machen kannst, sondern du kannst auch noch mehr machen, weil es noch mehr gibt. Ich würde sagen, da hat das so ein bisschen begonnen, dass du halt auch gereist bist oder auch mehrere Shows gemacht hast, ja, und nicht nur auf einen Wettkampf gepiekt und fertig. Ne? Und all solche Dinge sind halt jetzt eine ganz andere. Ne? Also Seasonplanung kann einfach schon im Vorjahr beginnen, ja, und damals würde ich sagen, bin ich tendenziell mit Leuten später in die Prep gestartet. Wie gesagt, andere Ausgangslage. Conditioning war, wie gesagt, ein bisschen anderes. Aber das ist auch okay. Ne? Wenn man beginnt, kann man nicht erwarten, dass... Es hat damals eh alles gut, wunderbar funktioniert. Also die Results waren 2018, 2019 eigentlich schon ganz nice für die Umstände. Weiß man eh nie, wie es läuft. Ne? Weiß nie, wer neben dran steht. Und bin aber nach wie vor sehr, sehr happy, wie die Leute damals ausgesehen haben. Nur jetzt wüsste ich, wenn die Pakete nochmal so auf der Bühne stehen, wahrscheinlich würden dann nicht mehr deutscher Meister, obwohl und zweite, dritte Plätze rauskommen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber ist natürlich auch immer abhängig davon, wie die Saison, beziehungsweise wenn die daneben bei dir steht. Ne?
Definitiv. Ja. Definitiv, dem kann ich nur zustimmen. Ja, generell, wie gehst du so vor? Gerade so Pre-Prep-Cuts, generelle Prep. Ist es bei jedem identisch oder versuchst du, du hast ja gesagt schon eben, dass man so 10-15% des Körpergewichts verlieren sollte? Ich meine, wie du auch selber sagtest, auch die Season-Planung beginnt eventuell schon ein Jahr vorher. Man macht ja auch dann den Pre-Prep-Cut mindestens, 6 bis 9 Monate vorher, dass man nochmal im leichten Überschuss ist, ne, dass man der Körper nochmal ein bisschen Erholungszeit hat. Und ja, im Endeffekt geht ja dann so eine Prep-Planung doch lange und es fängt halt nicht mit dem Tag der Prep an. Das vergessen auch viele, denke ich.
Absolut. Also mittlerweile, klar, es kommt immer darauf an, mit wem prepp ich, ja, wie ist die Ausgangslage, wann kommt die Person zu mir. Ne, das sind immer schon so die Grundpfeiler, die bestimmen, wie das Ganze abläuft. Wenn ich jetzt ein optimales Szenario vor mir habe, wo die Person früh genug bei mir ist, wo ich vielleicht schon ein bisschen Erfahrung im Aufbau mit der Person habe sammeln können, vielleicht sogar schon Cut-Erfahrung mit der Person habe, weil sie schon 2 Jahre oder so bei mir ist, dann schaue ich, dass ich schon durch diese Erfahrung, die ich mit der Person im Aufbau und auch im Cut habe, schon so ein bisschen abschätzen kann, logischerweise, okay, wo landet die Person, vielleicht ist ja auch ein Second-Timer, dann kenne ich sowieso andere Weigh-Ins hinsichtlich Bühnengewicht und schaue das im Vorfeld durch einen Pre-Prep-Cut. Also ich bin eigentlich, ich sage mal, Fan davon, einfach die Ausgangslage davor schon so ein bisschen zu optimieren und nicht zu schwer einfach reinzustarten. Mhm. Also das habe ich auch schon letztes Jahr, das habe ich vor 2 Jahren mit Personen gemacht, die dann so 20 bis 25 Kilo verlieren mussten, ja, würde ich nie wieder machen. Also denk da immer an Robert letztes Jahr, der hat 38 Kilo, glaube ich, verloren. Ja, von Highs to Lows, 36, irgendwas sowas. Habe ich dem damals eh gesagt, wir können das probieren, aber das wird schon anders. Es hat funktioniert. Am Ende des Tages hätte man sicherlich ein besseres Paket hinbekommen, wenn die Person eine andere Ausgangslage gehabt hat. Ja, aber anderes Thema. Ne? Aber wie gesagt, im Vorfeld auf jeden Fall früh genug dafür sorgen, dass die Ausgangslage sitzt. Mittlerweile habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich den Pre-Prep-Cut nicht mehr so früh, wie das vielleicht gang und gäbe ist, sag ich mal, ansetzt, sondern ich bin jetzt mittlerweile eher drauf und dran, die Pre-Prep-Cuts ein bisschen später zu starten, um die Zeit zwischen Cut-Ende und Prep-Start, ja, wo die meisten Leute einfach verkacken, muss man einfach glasklar sagen, die Leute werden einfach immer zu schwer zwischen Ende von Pre-Prep und Prep, diesen Zeitraum einfach geringer halte, ja, Und somit auch dieses Momentum von dem Kater und auch diese Vorfreude auf die Diät und eben das, den Erhalt der Ausgangslage viel, sich viel besser managen lässt. Ja, und die Leute, dadurch, dass sie in die Pre-Prep ja eh jetzt nicht so, in der Pre-Prep nicht so, so low gehen, nie wirklich mit irgendwelchen Symptomen in diese Prep-Phase reinstarten. Und deswegen ja, sind das sicherlich so Dinge, die im Optimalfall genutzt werden. Wenn die Person halt mit einer suboptimalen Ausgangslage kommt, dann nehme ich die mittlerweile einfach nicht mehr an. Sag ich einfach, gut, kannst zu einem anderen gehen, aber wird bei mir dann nichts. Oder du kannst zu mir kommen, aber wir preppen dann ein halbes Jahr später, für Frühjahr oder für Herbst. Ja, das geht dann auch natürlich. Ja. Und wenn die Ausgangslage jetzt, sag ich mal, passt und die Person noch rechtzeitig kommt, gehe ich meistens direkt mit der Person in die Prep, einfach um mit der auch direkt Zeit gut zu machen. Also auch wenn der jetzt im Januar kommt und der könnte eigentlich erst im Mitte Februar anfangen, wird direkt gecuttet, weil ich, wie gesagt, nicht viel Erfahrung habe. Klar, und Zeit da halt einfach Zeit zu sparen. Ein Dietbreak kann ich immer noch einbauen, vom Tempo runtergehen kann ich auch, aber Zeit gut machen kann ich am Ende schlecht.
Das ist schwierig, das stimmt. Dann haben wir noch zwei Fragen. Und zwar, ist es so, dass du noch aufgeregt bist vor den Wettkämpfen oder hast du mittlerweile Routinen mental, um ruhig zu bleiben, weil ja der Athlet oft aufgeregt ist?
Also mittlerweile ist es so, dass ich bin immer noch genauso gehypt und genauso aufgeregt, glaube ich, mittlerweile wie die Athleten selbst. Ja, also vor allem, wenn dann mal der Show Day ist. Ja, ich lasse es sicherlich nicht so nach außen. Ja, ich bin mir so, dass je hektischer eigentlich die Leute um mich herum sind, desto ruhiger bin ich. Ja, und kann mich trotzdem dann ziemlich fokussiert und konzentriert auf die Sachen. Oder kann mich sehr konzentriert auf die Dinge, die ich machen muss, so würde ich sagen. Ja, aber diese Anspannung, bis dann der Athlet auf der Bühne ist und auch potenziell, wenn ich mal die Leute und die Vergleiche sehe, was dann in dem Moment machbar ist, das ist eine Sache, die wird sich, glaube ich, nie ändern. Das ist aber auch keine Aufregung, sondern eher so ein bisschen Vorfreude. Was ich meine, also wenn du dann einfach, wenn es dann einfach losgeht, ja, diese Aufregung habe ich auch aktuell wieder so ein bisschen, wenn es die Saison beginnt, das ist so eine positive Anspannung, so dieses, lass es einfach mal,
die jetzt, dann auch abfällt,
ja, lass es jetzt einfach mal losgehen. Die Leute sind eh ready, ja, die sind kompetitiv. Warum müssen wir noch so lange warten? So, deswegen bin ich jetzt auch wirklich froh, wenn es bald beginnt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich super hibbelig am Wettkampftag da irgendwie rumeier, sondern einfach im Vorfeld mit den Leuten da eh richtig kommuniziert. Die Leute wissen, was am Wettkampftag zu tun ist. Ich weiß, was am Wettkampftag zu tun ist. Gewisse Dinge, weiß ich, kann man eh nicht kontrollieren, wenn das Judging ist, wie es ist, beziehungsweise der Timetable ein bisschen verschoben wird und du auf gewisse Dinge reagieren musst. I don't know. Sowas passiert immer, aber wenn man dann vor Ort ist, dann kann man sich auch entsprechend, drum kümmern. Ne? Aber Aufregung, wie gesagt, ist eher so eine positive Aufregung und Vorfreude, statt jetzt irgendwie Angst oder Anspannung oder keine Ahnung, Stress. Also ist eigentlich alles positiv.
Ja. Voll. Ja. Und letzte Frage, und zwar, hast du irgendeine Art persönliche Vorbereitung jetzt gerade auch in Bezug auf das eigene Stresslevel mental?
Also das ist sicherlich so eine
Zeit, das ist ja sicherlich eine stressigere Zeit.
Ja, das ist sicherlich so ein Punkt, der sich jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder verändert hat. Mit jeder Season lernst du natürlich Dinge dazu und lernst Dinge vielleicht auch mit der Zeit weniger persönlich zu nehmen, ne? Und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass du vom mentalen State auch einfach anders drauf bist. Also ich bin dieses Jahr so, trotz dass ich so viele Athleten wie noch nie preppe, wahrscheinlich so entspannt wie noch nie für den Zeitpunkt in der Season. Ja, weil da gab es schon andere Seasons, wo einfach alles etwas, wie soll ich sagen, disruptiver gewesen ist für den aktuellen Zeitpunkt. Und das ist sicherlich so eine Sache, die man eben von Jahr zu Jahr lernt, weshalb sich der mentale State oder weshalb ich jetzt keine Routine habe, dass ich mental, keine Ahnung, vor den Wettkämpfen irgendwas Besonderes mache, sondern ich glaube, die Zeit davor bestimmt schon, wie man dann mental an den Showdays bzw. in den Shows am Start ist, weiß ich mein. Und das ist so eine Sache, die sich auch sicherlich stark verändert hat über die letzten Jahre, dass ich einfach aufgrund dessen, welche Erfahrung ich mittlerweile gesammelt habe und wie ich mittlerweile mit Preps umgehe, halt einfach oder welche Lösung ich brauche, um gewisse Probleme zu lösen, einfach mental deutlich besser aufgestellt bin als in den letzten Jahren.
Ja, das heißt, es ist für dich auch jetzt entspannter oder gleich entspannt, 8 bis 10 Leute zu preppen als vorher 3?
Es kommt immer auf die Person noch an, muss auch ganz klar sagen. Ne?
Also, ja, klar.
Gibt
es Leute, die mehr und weniger brauchen?
Ich habe diese viele Second-Timer und ich habe auch die First-Timer, die ich habe, die sind sehr umgänglich und auch sehr, einfach keine typischen First-Timer. Ja, also wirklich, die arbeiten, als würden sie, keine Ahnung, schon die 5. Prep machen, was dann natürlich für mich als Coach deutlich entspannter ist. Aber am Ende des Tages gehe ich auch einfach besser damit um, wenn gewisse Leute oder wenn einfach gewisse Dinge passieren, die ich vielleicht vor den letzten 2 Jahren anders gemanagt hätte, ja, die mich mental vielleicht viel stärker vereinnahmt hätten, Probleme bei Preps, gewisse Pressure, was Fatloss angeht. Keine Ahnung. Man lernt einfach damit, besser umzugehen und sich halt zu sagen, hey, ich tue eh alles, was ich kann. Und am Ende des Tages kommt das bei rum, was eben bei rumkommen kann. Und manches kannst du dann halt als Coach auch nicht immer kontrollieren. Ja.
Das stimmt. Ja. Ich denke, das waren ganz gute abschließende Worte. Noch ein Tipp für alle Coaches, die aktuell Athleten für die Bühne vorbereiten. Das, was dir als prägnantster Tipp einfällt.
Boah, ein Tipp. Einfach so investiert wie möglich sein. Weil dann kommt am Ende des Tages auch was Gutes bei rum. Ich glaube, das ist wichtig.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag.
Wenn man Leute preppt, dann einfach investiert sein. Das ist, glaube ich, wichtig.
Investiert, du meinst voll dabei sein.
Einfach voll dabei. Sollen wir jetzt deine eigene Prep,
Kann ich so unterschreiben. In diesem Sinne, erfolgreichen Tag euch allen.
Haut rein.
Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts freuen. Wenn du mehr von mir sehen möchtest, schau gerne auf meiner Website www.humanbodybuilding.de vorbei und gerne kannst du auch den Podcast in deinem Instagram-Feed teilen. Du findest mich auf Instagram unter Marc Hohmann.